Wenn Menschen viel investieren, erwarten sie gewöhnlich sichtbare Sicherheiten, Besitz, Karriere, Absicherung. In Gottes Wort begegnen wir aber einem Volk, das mitten in der Wüste lebt, keinen eigenen Grundbesitz hat und doch reich beschenkt wird. Die Priester und Leviten hatten äußerlich weniger als die anderen Stämme Israels, aber innerlich den größten Anteil, Gott selbst. Ihre Opfer, Zehnten und ihr Dienst zeichnen ein Bild davon, was es bedeutet, unterwegs zu sein und Christus zum Mittelpunkt eines ganz normalen Alltags zu machen. Gott selbst als unser Anteil und Erbe. Als der Herr zu Aaron sagte, in ihrem Land sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben, ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel, griff er tief in das natürlichste Sicherheitsgefühl des Menschen ein. Für Israel bedeutete Land, Zukunft, Schutz, Name und Heimat. Genau das wird den Priestern entzogen, und an diese Stelle tritt Gott selbst. Sie leben von dem, was an den Altar gebracht wird, von den Opferteilen und den Hebopfern der heiligen Dinge. Hinter dieser äußeren Ordnung steht ein stilles, aber kraftvolles Wort: Wer Gott dient, wird nicht von Dingen getragen, sondern von einer Person. Nicht erst das Neue Testament, schon diese alttestamentliche Szene entlarvt unsere Fixierung auf das Sichtbare und stellt einen anderen Mittelpunkt in den Raum, Gott als gegenwärtigen, erfahrbaren Anteil. Die Priester hatten weder ein Erbteil noch einen Anteil im Land Israel. Gott selbst war ihr Anteil und ihr Erbteil unter den Söhnen Israels. Nicht nur die Speise Gottes war ihr Anteil, vielmehr war Gott selbst ihr Anteil und ihr Erbteil. Da Gott ihr Anteil und ihr Erbteil war, brauchten sie weder einen anderen Anteil noch ein anderes Erbteil. Im Licht Christi gewinnt dieses Wort eine noch größere Weite. Paulus spricht davon, dass der Vater uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, und er bekennt, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Das Erbe ist nicht zuerst ein Ort, sondern der Herr selbst in seiner Fülle. Auf dem Weg durch diese Welt wird so Schritt für Schritt erprobt, worauf unser Herz wirklich gebaut ist. Solange Besitz, Erfolg oder sogar geistliche Stellung unser inneres Gleichgewicht bestimmen, bleibt in uns eine ständige Unruhe, es könnte ja jederzeit verloren gehen. Wo aber Christus selbst unser Anteil wird, in der Stille des Wortes, im tastenden Gebet, in der unscheinbaren Gemeinschaft der Heiligen, da beginnt ein anderer Reichtum zu wachsen, die Erfahrung seiner Treue, seiner Nähe, seines Zuspruchs. Dann verliert der Druck, alles absichern zu müssen, etwas von seiner Macht, und das Herz findet Raum, um zu sagen, wenn vieles wankt, bleib doch mein Erbe unantastbar, denn es ist der Herr selbst. So wird das Wort an Aaron zu einer leisen Einladung auch für uns. Gott raubt nicht, um leer zu lassen, er löst uns von Sicherheiten, um sich selbst schenken zu können. Wo ein Mensch lernt, in innerer Ehrlichkeit zu sagen, Herr, du bist mein Anteil, beginnt ein Weg, auf dem Verluste nicht das letzte Wort behalten und Gewinne nicht mehr alles bedeuten. Der Weg bleibt oft unscheinbar, doch die inneren Spuren werden tief, Dankbarkeit statt Bitterkeit, Vertrauen statt Getriebenheit, liebevolle Freiheit statt festklammernder Angst. In diesem Sinn wird unser ganzes Leben zu einem stillen Bekenntnis, mein Land kann begrenzt sein, mein Erbe nicht. Und der Herr sprach zu Aaron, in ihrem Land sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben, ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel. Dankend dem Vater, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Wenn Gott selbst unser Anteil ist, verschiebt sich das Gewicht unseres Lebens Schritt für Schritt vom Sichtbaren zur unsichtbaren Treue Christi. Dann verlieren äußere Sicherheiten nicht ihren Wert, aber ihren Absolutheitsanspruch. Inmitten von Anforderungen, Entscheidungen und inneren Spannungen kann so ein leiser, aber tragender Grund entstehen. Ein Herz, das gelernt hat, sich auf den Herrn als sein Erbe zu stützen, wird durch wechselnde Umstände nicht mehr so leicht hin- und hergeworfen. Gerade dort, wo wir uns ärmer fühlen, kann der Reichtum seiner Gegenwart am deutlichsten aufgehen. Das Hebopfer, Christus in allem nach oben heben. Die Leviten lebten von dem Zehnten des Volkes, darin lag ihre äußere Versorgung. Doch bei diesem Zehnten blieb es nicht stehen. Zu ihnen wird gesagt, wenn ihr von den Söhnen Israel den Zehnten nehmt, den ich euch von ihnen als euer Erbteil gegeben habe, dann sollt ihr davon ein Hebopfer für den Herrn abheben, den Zehnten von dem Zehnten. Das, was ihnen zur Lebensgrundlage gegeben wurde, sollte seinerseits noch einmal emporgehoben werden. Das Hebopfer ist mehr als eine technische Opferkategorie, es ist ein Zeichen dafür, dass das Empfangene nicht im Kreis des eigenen Bedarfs eingeschlossen bleibt. Es wird in Beziehung zu Gott gesetzt, zu ihm hin ausgerichtet, unter seinen Anspruch und in seinen Genuss gestellt. Die Leviten sollten dem Herrn aus den Zehnten, die sie von den Söhnen Israel erhielten, ein Hebopfer darbringen, einen Zehnten vom Zehnten. Dieses Hebopfer wurde angerechnet, als sei es das Getreide von der Tenne und die Fülle von der Kelterkuffe. Im Licht des erhöhten Christus bekommt dieses Bild eine überraschende Tiefe. Das Hebopfer weist auf den Christus hin, der in die Himmel aufgefahren ist und über allem erhöht sitzt. Wenn Jesus sagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, beschreibt er genau diese Bewegung, das, was auf der Erde eingesetzt wird, wird in den Horizont Gottes hinaufgehoben und bekommt bleibenden Wert, weil es an Christus gebunden ist. Paulus arbeitete als Zeltmacher und doch heißt es von ihm, weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Hinter dieser schlichten Notiz steht ein Leben, in dem der Beruf nicht Konkurrenz, sondern Gefäß für Christus ist. Zeit, Fähigkeiten, Geld, Beziehungen, all das bleibt zunächst ganz irdisch. Aber indem es im Glauben vor Gott gebracht wird, wird es wie ein Hebopfer nach oben gehoben. So entsteht ein neuer Blick auf den Alltag. Arbeit ist dann nicht länger nur Belastung oder Bühne für Selbstverwirklichung, sondern ein Feld, auf dem Christus Gestalt gewinnt. Besitz ist nicht nur Risiko oder Sicherung, sondern eine Möglichkeit, die Güte Gottes konkret werden zu lassen. Aufgaben werden nicht nur abgearbeitet, sondern erhalten Gewicht, weil sie mit einem inneren, für dich, Herr, verbunden sind. Wenn das Herz so lernt, das Empfangene immer wieder vor Gott zu heben, verliert das Materielle seine Tyrannei und wird zum Diener des Geistlichen. Aus gewöhnlicher Mühe wächst ein stiller Duft, und ein Teil unseres Weges durch diese Welt wird zu einem Hebopfer, das im Verborgenen vor Gottes Angesicht aufsteigt. In diesem Licht wird deutlich, es geht nicht zuerst um Beträge, sondern um Richtung. Nicht der Umfang unseres Besitzes entscheidet, sondern ob er eingeschlossen bleibt oder gehoben wird. Wo ein Mensch lernt, seine Gaben, seine Zeit, seine Möglichkeiten innerlich zu Christus zu bringen, beginnt ein unscheinbarer, aber tiefgreifender Wandel. Der Alltag bleibt der gleiche, doch die innere Qualität verändert sich, aus bloßer Notwendigkeit wird Dienst, aus Pflicht ein leiser Lobpreis, aus Rechnerei Vertrauen. So wird unser Umgang mit dem Materiellen zu einem sanften Hinweis auf den erhöhten Herrn, in dessen Gegenwart selbst einfache Dinge einen himmlischen Klang bekommen. Und zu den Leviten sollst du reden und zu ihnen sagen, wenn ihr von den Söhnen Israel den Zehnten nehmt, den ich euch von ihnen als euer Erbteil gegeben habe, dann sollt ihr davon ein Hebopfer für den Herrn abheben, den Zehnten von dem Zehnten. Und euer Hebopfer wird euch angerechnet werden wie das Getreide von der Tenne und wie die Fülle von der Kelterkuffe. Wenn Geld, Arbeit und Besitz ihren Platz unter der Herrschaft Christi finden, werden sie entlastet und zugleich geheiligt. Dann muss nichts mehr unser letzter Halt sein, und dennoch darf alles in seine Hände gelegt, gebraucht und genossen werden. So wächst ein Leben heran, in dem das Sichtbare nicht verachtet, sondern durchlässig wird für den Unsichtbaren. Ein solcher Weg ist oft unspektakulär, aber er hinterlässt Spuren, Dankbarkeit statt Sorge, Freigebigkeit statt Enge, Freude daran, dass aus ganz gewöhnlichen Dingen ein stilles Hebopfer für Gott werden kann. Dienst und Lohn, mehr Christus, nicht mehr Dinge. Priester und Leviten stehen im selben Lager, tragen aber unterschiedliche Zeichen ihres Dienstes. Von den Leviten heißt es, und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Über sie wird zugleich festgehalten, aber inmitten der Söhne Israel sollen sie kein Erbteil besitzen. Ähnlich ist es bei den Priestern, sie erhalten bestimmte Teile der Opfer und die Hebopfer als Nahrung, aber auch sie erben kein Land, ihr Erbteil ist Gott selbst, materiell werden sie versorgt. Geistlich aber liegt ihr Lohn tiefer, in der Nähe des Heiligtums, im Umgang mit dem, was Gottes Eigentum ist, im Genuss dessen, was eigentlich auf den Altar gehört. Dieser Unterschied zeigt, Lohn ist im biblischen Sinn nicht zuerst eine Frage der Menge an Dingen, sondern der Qualität der Gemeinschaft mit Gott. Weder die Priester noch die Leviten hatten unter den Söhnen Israels ein Erbteil. Ihr Erbteil war Gott selbst, Gott, den sie genossen, war ihre Belohnung für ihren Dienst. Heute ist Christus unser Lohn für unseren Dienst. Im Neuen Testament wird das Bild geweitet. Alle, die an Christus glauben, werden als ein heiliges Priestertum beschrieben, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus und zugleich als Volk, das anderen dient. Es gibt keine geistliche Oberschicht, die exklusiv Priester ist, und eine zweite Gruppe, die nur Leviten wäre. Der eigentliche Unterschied verläuft anders: Wie weit lässt ein Mensch sich hineinziehen in die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes? Wenn der Hebräerbrief vom Lohn spricht, der groß ist, oder Jesus davon, dass der Vater dir vergelten wird, dann steht dahinter nicht die Aussicht auf eine spätere Belohnung in Form von Dingen, sondern die Zusage, Gott wird sich denen tiefer schenken, die sich ihm anvertrauen und für seine Sache verfügbar machen. Paulus drückt das so aus: Ich achte auch alles für Verlust wegen der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Sein Lohn ist Christus selbst, mehr Erkenntnis, mehr innerer Friede, mehr Teilhabe an seinem Herzen. Von hierher wird unser Dienst neu ausgerichtet. Wo das Ziel unseres Einsatzes Anerkennung, sichtbarer Erfolg oder innere Befriedigung bleibt, wird der Tisch des Herzens leicht leer, vieles geschieht, aber wenig wird wirklich genossen. Wohingegen Christus selbst das Ziel ist, kann sogar verborgener, wenig beachteter Dienst reich werden. Zeiten, in denen scheinbar nichts herauskommt, werden nicht sinnlos, weil sie Begegnungszeiten mit Gott werden. Die Frage verändert sich, nicht mehr, was bekomme ich dafür, sondern wie viel Christus wächst aus diesem Weg hervor, in mir, in anderen, in seiner Gemeinde. So wird unser Lohn nicht verengt auf äußere Resultate, sondern vertieft in die Person, die sich selbst schenkt. Darin liegt eine stille Ermutigung: Kein Dienst, der aus Liebe zu Christus geschieht, ist verloren, auch wenn er unbemerkt bleibt. Wo Menschen in Treue, oft müde und angefochten, doch weiter dienen, schreibt Gott seine eigene Antwort in ihr Inneres: Ein festerer Friede, ein weiterer Blick, eine größere Freiheit. Das ist kein spektakulärer Ersatz für ausbleibenden Erfolg, sondern eine andere Art von Reichtum. Schritt für Schritt lernen wir, dass der wahre Lohn nicht in dem liegt, was wir in der Hand halten, sondern in dem, der uns an der Hand hält. So wird selbst der mühsame Teil des Weges zum Boden, auf dem Christus uns tiefer begegnet und sich uns mehr als unser eigentlicher Lohn offenbart. Und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Die Leviten sollen vielmehr die Arbeit am Zelt der Begegnung verrichten, und sie allein sollen ihre Schuld tragen, eine ewige Ordnung für eure Generationen. Aber inmitten der Söhne Israel sollen sie kein Erbteil besitzen. Wo Christus selbst unser Lohn wird, verändern sich Maßstäbe. Dienste, die früher nur unter dem Vorzeichen des Erfolgs standen, bekommen Tiefe, weil sie zum Ort der Begegnung mit ihm werden. Enttäuschungen verlieren etwas von ihrer Schärfe, weil sie nicht das letzte Wort über den Wert unseres Weges sprechen. In den Spannungen von Arbeit, Gemeinde und persönlicher Geschichte kann so ein stilles Wissen wachsen: Der Herr vergisst nicht, was in seiner Nähe geschieht, und er belohnt, indem er sich selbst schenkt. Ein solches Bewusstsein macht nicht passiv, sondern frei, weiterzugehen, nicht um mehr Dinge willen, sondern um mehr seiner Gegenwart. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.